Stell dir vor, du sitzt auf einem Berggipfel. Vor dir erstreckt sich das bewaldete Tal. Dahinter, am Horizont, geht gerade die Sonne unter. Über dir blinken die ersten Sterne am Himmelszelt. Und deine Partnerin oder dein Partner liegt neben dir und sagt dir, du, ich liebe dich. Doch aus irgendeinem Grund macht das alles gar nichts mit dir. Es berührt dich nicht. Es ist dir völlig gleich. Genauso gut könntest du an der A24 auf der Raststätte Prignitz Ost unterm Surveyschirm sitzen und irgendeine fremde Person könnte dir sagen, guck mal da, ein Stock. So ungefähr ging es Kurt Krömer, alias Alexander Bojan, 8 Jahre lang. Eigentlich sogar 30 Jahre lang, aber zu den Details kommen wir später. Krömer bzw. Alexander beschreibt dieses Gefühl, also das überall ist Prignitz Ost-Gefühl, als eine schwarze Wolke überm Kopf oder auch als eine alte schwere Hexe, die nach Kacke stinkt, auf deiner Brust sitzt und dich bewegungsunfähig macht. Zu diesem doch sehr unangenehmen Gefühl kommen hinzu Schlafprobleme, Gereiztheit, Antriebslosigkeit, Selbstvorwürfe, Panikattacken, die ganze Palette. Und trotzdem, immer wenn Alexander in diesen 8 oder eben 30 Jahren gefragt wurde, wie es ihm gehe, antwortete er, gut geht's mir. Schließlich wird man ja dazu erzogen, sich nicht zu beschweren, bloß nicht zu jammern, vor allem als Mann. Und vor allem, wenn man wie Alexander eigentlich alles hat, was man für ein gutes Leben zu brauchen glaubt. Arme, Beine, Kinder, Karriere, Kohle, Gesundheit. Jahrelang hat Alexander also über seinen Zustand geschwiegen, auch weil er sich gar nicht darüber bewusst war, dass nicht er selbst die Schuld dafür trug, dass er nicht einfach dämlich war und schwach, sondern krank. Er kam überhaupt nicht auf die Idee, dass er depressiv sein könnte, weil über Depressionen spricht ja keiner. Als er dann endlich seine Diagnose bekommen und eine Behandlung angefangen hatte, wurde ihm klar, wie fatal dieses Schweigen ist. Also beschloss er, seine Prominenz zu nutzen und offen über seine Depression zu sprechen. Dafür hat er sich einen der wenigen geouteten Ex-Depressiven unter den deutschsprachigen Promis rausgesucht und ihn zu seiner Sendung Shea Krömer eingeladen, Thorsten Sträter. Gemeinsam sprachen die beiden Komiker also am 22. März 2021 über schwarze Wolken, böse Schmetterlinge und stinkende Hexen. Nach der Sendung prophezeite Sträter seinem frisch geouteten Kollegen eine Flutwelle von Zuschriften. Und die kam dann auch wirklich. Etliche Einladungen zu etlichen Sendungen. Vor allem aber erreichten Alexander tausende Mails und Briefe von Menschen, die aus eigener Erfahrung wussten, wovon Sträter und Krömer gesprochen hatten. Menschen, denen die Hexe auch auf der Brust saß. Angesichts der Masse an Nachrichten war Alexander ziemlich überrascht, ein bisschen überfordert, vor allem aber froh. Denn genau das war ja der Hauptzweck seines Outings gewesen und es ist auch der Hauptzweck dieses Buches und dieser Blinks. Dass Menschen sich in Krömers Geschichte wiedererkennen oder besser gesagt, die alte Hexe wiedererkennen und dadurch vielleicht die Kraft gewinnen, um den inneren Schweinehund zu überwinden, der die Hexe nämlich beschützt und... Ja, was eigentlich? Was macht man, wenn man Depressionen hat? Man geht zum Hausarzt. Oder man ruft die Telefonseelsorge an. In Österreich unter der 142, in der Schweiz unter 143 und in Deutschland unter 0800 3x die 1 0 3x die 1. Und ich sag's jetzt lieber nochmal, 0800 3x die 1 0 3x die 1. Einige, die Krömer geschrieben hatten, berichteten übrigens auch von Suizidgedanken. Solltest du oder jemand, den du kennst, ebenfalls Suizidgedanken haben, raten wir dir dringend, die Telefonseelsorge anzurufen, den Rettungsdienst oder direkt in die nächste psychiatrische Klinik bzw. eine Notaufnahme zu fahren. Weder Alexander oder Krömer noch ich, Arvid von Blinkist, können dir akut helfen. Wir sind keine Therapeuten oder Psychiater. Wir können dir nur eine Geschichte erzählen, die dir vielleicht den Mut gibt und die Kraft, die Hilfe zu holen. Eigentlich hätte man es schon im Herbst 2008 ahnen können. Alexander hatte gerade 11 Vorstellungen im Admiralspalast hinter sich und das in 14 Tagen. Jeder einigermaßen gesunde Mensch weiß, dass es der pure Wahnsinn ist, 11 mehrstündige Live-Shows in 2 Wochen durchzuziehen. Aber die eigenen Grenzen zu erkennen, bevor man mit 2 Flaschen Weißwein und einem Burnout im Hotelbett liegt, lernte Alex erst sehr viel später. Jedenfalls lag er nach diesen 11 Vorstellungen mit 2 Flaschen Wein im Hotelbett, schaute Ich heirate eine Familie im ZDF und konnte sich nicht vorstellen, jemals wieder aufzustehen. Das sagte er dann auch seinem Tourmanager, der die letzten 4 Shows der Tour absagen musste. Ein Jahr später dann erlebte Alexander seinen ersten echten Zusammenbruch. Es war Dezember. Er war zur ARD-Weihnachtsfeier in München eingeladen und freute sich sogar auf den Abend. Auf dem Weg durch die Münchner Einkaufsstraße fing er aber plötzlich an zu schwitzen, obwohl es arschkalt war. Ihm wurde schwindelig. Sein Hals fühlte sich an wie zugeschnürt. Er bekam kaum noch Luft und hatte Angst, mitten auf der Einkaufsstraße in Ohnmacht zu fallen. Immer wieder musste er sich vorstellen, wie er umfiele und wie die Leute, all diese Leute, diese Fremden in der Einkaufsstraße, ihn einfach liegen lassen würden. Dieser Gedanke versetzte ihn so sehr in Panik, dass es sich ernsthaft so anfühlte für ihn, als müsste er jetzt auf der Stelle tot umfallen. Und Schluss. Was tat er also, um nicht in Ohnmacht zu fallen? Er fing an zu singen. Im Ernst. Da läuft Star-Spaßmacher Kurt Krömer zur Weihnachtszeit durch die Münchner Innenstadt, leichenblass und schweißgebadet, und fängt an zu singen. Bin ehrlich, muss ein komischer Anblick gewesen sein. Naja, jedenfalls lief er so schnell wie möglich durch die etwas weniger vollen Seitenstraßen zum Hotel zurück, wo er sich in seinem Bett verkroch. Einige Tage später erfuhr er von seinem Arzt, dass das da in München die erste Panikattacke seines Lebens gewesen war. Doch auch nach dieser einschneidenden Erfahrung hielt Alexander es noch nicht für nötig, sich therapeutische Hilfe zu holen. Erst mussten 4 weitere Jahre ins Land gehen und ein dramatischer Absturz, bis er sich eine Therapeutin suchte. Bei seinem 2. Besuch in ihrer Praxis fragte ihn seine Therapeutin dann, ob er denn heute schon getrunken habe. Und das kam so. Krömer war zu einer Gala in Hannover eingeladen worden. Die Sache ist die: Bei solchen Galas bekommt man die Kohle nur so hinterhergeworfen, dafür langweilt man sich zu Tode und schämt sich dafür, was man für Geld alles zu ertragen bereit ist. Um seine Scham zu ertränken, kippte sich unser Alex also schon auf der Hinfahrt 5 Bier hinter die Binde. Kaum war er bei der Event-Location angekommen, entdeckte er auch schon den Getränkestand. Dort verbrachte er dann den Rest des Abends, bevor er sich von seinem Chauffeur zum Hotel bringen ließ, wo er auf dem roten Teppich hinknallte und erstmal eine Weile liegen blieb. Am nächsten Tag war seine 2. Therapiestunde. Nach der Therapie musste Alexander zu einer Synchronaufnahme für die Sendung mit der Maus. Der Gedanke, dass er gerade verkatert und alkoholausdünstend eine Sendung für Kinder aufnahm, beschämte ihn so, dass er seine Therapeutin in der 3. Sitzung fragte, wie lang das denn eigentlich dauern würde, so ein Entzug. Die Therapeutin antwortete, 10 Tage, Herr Bojan, oder? Lieber Alex, das dauert 10 Tage ungefähr. Oder so ähnlich. Jedenfalls verabredete er dann mit der Therapeutin, dass er sich für 10 Tage einschließen würde. Wenn er es in dieser Zeit nicht schaffen würde, nüchtern zu bleiben, wäre er bereit, in eine Klinik zu gehen. Und siehe da, das klappte. Und das war wesentlich weniger schlimm, als er es sich vorgestellt hatte. Kein Zittern, kein Rumschreien, kein auf dem Boden wälzen. 10 Tage trocken, check. Inzwischen sind aus den 10 Tagen 10 Jahre geworden. Der Alkohol ist aus Alexanders Leben verschwunden. Doch die Depression ist leider geblieben. Wenige Jahre später erwachte sie dann, die Hexe, ausgenüchtert, stärker und stinkender denn je. Alexander und seine damalige Freundin hatten sich gerade ein großes Haus mit Garten am Stadtrand Berlins gekauft. Seine Freundin war schwanger und Alex dachte sich, wenn er schon ein großes Haus hatte, könnte doch auch seine Mutter bei ihm wohnen. Und wenn seine Mutter schon bei ihm wohnte und er nochmal Vater wurde, könnte er auch gleich noch seine 3 anderen Kinder zu sich holen. Aber so easy und harmonisch, wie er sich das gedacht hatte, lief es nicht. Seine Kinder trauerten natürlich. Um ihren Alltag, um ihre Mutter, um ihr gewohntes Umfeld. Und wenn Kinder trauern, machen sie komische Sachen. Schreien, Wände anmalen, um 4 Uhr nachts aufstehen und Musik hören. Sowas halt. Dazu kam Spannung zwischen Alex und seiner Freundin und natürlich das 4. Kind. Immer wieder fragte sich Alex in dieser Zeit, wann denn endlich Ruhe einkehren würde, wie lange er noch durchhalten müsste. Je überforderter und angespannter er sich fühlte, desto weiter zog er sich zurück. Sein Fluchtort damals war der Keller. Stundenlang saß er da unten und las sich Internetseiten über Lackfräsen, Schwingschleifer und Tauchsägen durch. Er hatte sich nämlich vorgenommen, eine Werkstatt einzurichten. Wobei diese Werkstatt eigentlich nur ein Vorwand war, um sich der Situation zu entziehen. Was, wie Alex später erkannte, so eines seiner Verhaltensmuster war, wenn ihm alles zu viel wurde. Sich zurückziehen, verstummen, zumachen. Benutzt hat er all die Geräte in seiner Werkstatt bis heute nicht. Irgendwann wurden die Spannungen mit seiner Freundin einfach zu stark. Alex konnte nicht mehr und gab auf. Zunächst spürte er sogar Erleichterung und eine Art Freude. Keine Diskussion mehr, keine Vorwürfe, keine bösen Blicke. Doch die Erleichterung schlug schnell um in Trauer. Und diese Trauer war für die Depression so etwas wie ein vitalisierender grüner Power-Smoothie. Dagegen kam Alex nicht an. Er bat seine Mutter, sich um alles zu kümmern, ließ sich ins Bett fallen und versank dort unter dem Gewicht der schweren, stinkenden Hexe. Nach einer Woche in trauter Zweisamkeit mit seiner Depression hatte er sich ein wenig erholt. Er war immer noch traurig, immer noch erschöpft, aber er wollte sich nicht länger rausziehen, sondern seinen Kindern ein guter Vater sein. Ein perfekter Vater. Ein Vater, der zum Beispiel jedem seiner 4 Kinder zum Geburtstag die Torte bäckt, die es sich wünscht. Egal welche, egal wie kompliziert und aufwendig. Einmal brauchte er ganze 3 Tage, um seinen Sohn die perfekte Papageientorte zu kredenzen, die dann übrigens bei der Geburtstagsfeier einer kleinen Streiterei zwischen Geburtstagskind und einem Partygast zum Opfer fiel. Seine Tortenambitionen sind aber nur ein Beispiel für die viel zu hohen Erwartungen, die Alex an sich selbst stellte. Wenn er diese Erwartungen nicht erfüllte, was öfter vorkam, fühlte er sich unfähig, schwach und ungenügend. Draußen, auf der Bühne, mit den Fans, funktionierte er nach wie vor. Er riss seine Witze, machte Selfies, das volle Programm. Aber zu Hause lag er oft stundenlang im Bett, während seine Kinder in der Schule waren, und fürchtete sich vor
14
Die Sache mit 14 Uhr war nämlich, um diese Uhrzeit kamen seine Kinder wieder nach Hause und er würde wieder versuchen müssen, der perfekte Vater zu sein. Um 14 Uhr würde er wieder mit seiner Unfähigkeit konfrontiert werden, mit seiner Überforderung und vor allem mit der Scham. Alex schämte sich in Grund und Boden für seine Sehnsucht nach Rückzug, Ruhe, Zeit für sich allein. Dafür, dass seine eigenen Kinder eine Bedrohung für ihn darstellten. Er fühlte sich wie ein egomanischer, schlechter Vater, der draußen funktioniert und zu Hause das absolute Arschloch ist. Und dann wurde er auch noch impotent. Oder, wie Kurt sagen würde, die Nudel hing. Und das zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt, denn Alex hatte sich gerade verknallt. Zuerst dachte er, irgendetwas müsste da unten nicht stimmen, und nach einigem panischen Tasten glaubte er dann auch wirklich, etwas zu spüren. Einen Knoten, irgendwas, was da nicht hingehörte. Einen Tumor vielleicht, vermutlich, bestimmt sogar. Also ab zum Urologen. Der Urologe machte einen Ultraschall, auf dem nichts Gefährliches zu erkennen war, doch Alexander, typisch depressiv übrigens, konnte die gute Nachricht nicht glauben, weswegen er sich eine Überweisung zum Radiologen geben ließ. Und so begann Alexanders Ärzte-Odyssee. Irgendwann landete er dann bei einem Sexualtherapeuten, der ihm Folgendes erklärte. Wenn das Gehirn zu gestresst ist, schaltet das Geschlechtszentrum ab, quasi um alle Kapazitäten dem beschäftigten Gehirn zuzuschieben. Die Ursache für Alexanders Problem war also Stress. Nach ungefähr 2 Jahren ging, beziehungsweise stand es dann wieder. Was genau dafür gesorgt hatte, weiß Alex nicht. Die Ärzte-Odyssee war damit aber noch nicht abgeschlossen. Denn Probleme gab es immer noch zuhauf, zum Beispiel in der Kommunikation mit seinen Kindern. Eine der nächsten Stationen war also die Familientherapie. Alexanders Familientherapeutin war dann diejenige, die ihn darauf brachte, dass er depressiv sein könnte. Das war im Sommer 2020. Von diesem Zeitpunkt an ging dann alles relativ schnell. Seine Familientherapeutin schlug Alex vor, sich einen Psychiater zu suchen. Der könnte ihm dann einen groben Ablaufplan geben. Alex war allerdings schon von der Aufgabe, einen Psychiater zu suchen, dermaßen überfordert, dass er erstmal zum Hals-Nasen-Ohrenarzt ging. Den kannte er, dem vertraute er. Der HNO-Arzt rief dann einen befreundeten Psychiater an und der verschrieb Alex ein Antidepressivum. Das Problem bei dem Antidepressivum war allerdings, dass es Alexander extrem träge und müde machte. Irgendwann beschloss er darum, wieder seine alte Therapeutin aufzusuchen. Du erinnerst dich, die seine Fahne gerochen und ihm geholfen hatte, trocken zu werden. Die rief dann in einer psychiatrischen Tagesklinik an und machte einen Termin für Alex. In 2 Wochen würde er für 2 Monate in die Klinik gehen. Das stand nun fest. Die nächsten 14 Tage lang hatte Alex eigentlich nur Angst. Angst davor, zum Esoteriker zu werden, der an Steinen lutscht und mit der Wünschelrute Joghurt kaufen geht. Oder einer dieser Menschen, die nur die schönen Dinge im Leben sehen, Live, Love, Love, Wandtattoos überm Bett kleben haben und bei Diskussionen vom Tisch aufstehen, weil ihnen das jetzt alles zu negativ ist. Angst davor, in der Klinik würde er normal werden. Man würde ihm seine Vollmeise wegtherapieren, wie er sie nennt, und die er doch so dringend für seinen Beruf benötigte. Angst davor, die anderen Patienten könnten ihn für einen arroganten Promi mit Allüren halten. Vor allem aber fürchtete er, sich selbst zu erkennen, sich der eigenen Vergangenheit zu stellen und dort irgendetwas zu finden, was ihm den Boden unter den Füßen wegreißen würde. Angespannt, schwitzend, panisch trat er also seinen Weg in die Klinik an. Doch schon während der ersten Stunden begriff Alex, dass seine Ängste unbegründet oder zumindest völlig übertrieben gewesen waren. Als ihm dann ein Therapeut in seinem ersten Einzelgespräch sagte, er könnte Alexander helfen, brach der regelrecht zusammen vor Erleichterung. Endlich war er an einem Ort, wo er sich fallen lassen konnte, einem Ort, wo ihm geholfen wurde. Er weinte viel an diesem Tag. Überhaupt weinte er andauernd in seiner Klinikzeit, aber er empfand das nicht mehr als Schwäche, sondern als eine Möglichkeit, Druck und Anspannung abzubauen. Dass ihn niemand fragte, weshalb er weinte oder warum er manchmal nur so vor dem Fenster saß oder einfach aus dem Raum ging, beschreibt er als eine der schönsten Erfahrungen in der Klinik. Alle machen etwas Ähnliches durch. Man versteht einander und man weiß, wie anstrengend es sein kann, sich zu erklären. Alex fühlte sich also schnell gut aufgehoben und gewöhnte sich an seinen neuen Alltag. Aufstehen, zur Klinik fahren, eine Schwarzbrotstulle plus Cola Light beim Bäcker kaufen, zur Klinik laufen, um 9 Uhr Achtsamkeitsrunde, heißt rumliegen, entspannen und gegebenenfalls heulen, dann 2 Stunden Pause, anschließend Einzeltherapie und wieder heulen. Pause, Gruppentherapie mit Heuloption, Pause und um 15 Uhr zum Abschluss nochmal eine Achtsamkeitsübung. Diese Übung und die vielen Pausen halfen Alex enorm dabei, zur Ruhe zu kommen. Mein Kopf war wie so eine Messi-Wohnung, wo nie aufgeräumt wird und wo jeden Tag irgendwie was dazukommt, sagte Krömer in einem Interview. In der Klinik lernte er, all das Zeugs in der Wohnung erst einmal zu vergessen und sich auf den Moment zu konzentrieren. Die Gruppentherapie und vor allem die Einzelgespräche mit dem Therapeuten waren dazu da, die Messi-Wohnung aufzuräumen. Hier geschah das, wovor sich Alex so gefürchtet hatte. Er lernte sich selbst kennen, seine Gewohnheiten und Denkstrukturen und auch seine Vergangenheit. Das war manchmal schmerzhaft, aber längst nicht so sehr, wie er es sich vorgestellt hatte. Eine dieser Gewohnheiten, die übrigens viele depressive Menschen teilen, ist das Katastrophisieren. Stell dir vor, du bist um 15 Uhr mit deiner Freundin zum Telefonieren verabredet und sie ruft nicht an. Bei einer depressiven Person geht um spätestens 15.05 Uhr das Gedankenkarussell los. Wahrscheinlich stimmt irgendetwas nicht. Vielleicht liebt sie mich nicht mehr. Vermutlich will sie sich trennen. Wahrscheinlich sitzt sie gerade zu Hause und traut sich nicht anzurufen. Und so weiter. Das ist übrigens ein Beispiel aus Alexanders Leben. In der Therapie lernte er, auf dieses Karussell gar nicht erst aufzusteigen. Aber woher kam die Depression eigentlich und seit wann war sie da? Den ersten depressiven Schub, an den er sich erinnern kann, erlebte Alex mit 11 Jahren. Er war damals ein ziemlich ängstlicher Junge, dank seines gewalttätigen und alkoholabhängigen Vaters. Zwar wurde der seinen Kindern und seiner Frau gegenüber nie handgreiflich, doch die verbalen Attacken gegen Alexanders Mutter beschreibt Alex als erschütternd, genauso wie die vielen Male, an denen sein Vater irgendwelche Leute krankenhausreif schlug. Er gab seinem Sohn immer wieder das Gefühl, ein Versager zu sein und ein Schwächling. All das hat sich so in Alexanders Psyche eingebrannt, dass er noch heute manchmal denkt, er sei ein Versagervater. Inzwischen kann er jedoch gut mit solchen Selbstzweifeln umgehen. Eines der wichtigsten Dinge, die Alex in seiner Klinikzeit lernte, war, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und ernst zu nehmen. Früher hätte er sich beispielsweise niemals getraut, seiner Freundin zu sagen, dass er am Wochenende keine Zeit für sie habe, weil er gerne spazieren gehen und nachdenken würde. Heute weiß er, dass im Endeffekt niemandem geholfen ist, wenn man seine eigenen Bedürfnisse zu lange hinten anstellt. Ein weiterer Schritt in Richtung Heilung war die Entscheidung, seine Krankheit künstlerisch zu verarbeiten. Auf den Gedanken kam er im Laufe der neuen Dreharbeiten für Shea Krömer. Um die 3. Staffel aufzunehmen, hatte er seine Klinikzeit extra für mehrere Wochen unterbrochen, obwohl er sich eigentlich nicht wirklich in der Lage dazu fühlte. Er hatte sich gerade so richtig eingelebt. Außerdem belastete ihn sein Geheimnis. Die Tatsache, dass er depressiv war, dass er in der Klinik war und nicht darüber sprechen durfte. Das zumindest glaubte er anfangs noch. Er empfand die Staffel im Nachhinein dann auch als eher schwach, wobei es eine Folge gab, die ihm wirklich etwas bedeutete. Die Folge mit Teddy Techlebran. Das Gespräch mit Teddy über dessen Rassismuserfahrung und seinen Umgang damit machte Alex alias Krömer bewusst, wo er in Zukunft mit Shea Krömer hin wollte. Er hatte keine Lust mehr, nur noch Leute einzuladen, die er nicht leiden konnte. Er hatte keine Lust mehr, immer nur den Clown zu spielen. Er wollte tiefgehende, witzige, aber trotzdem aufrichtige Gespräche führen über ernste Themen, die ihn ernsthaft beschäftigten. Zum Beispiel seine Depression. Sein letzter Tag in der Klinik war der 20. November. Alexanders 46. Geburtstag. Zur doppelten Feier des Tages hatten ihm seine neuen Bekannten alle ein kleines Geschenk mitgebracht. Eine Patientin hatte ihm sogar einen Papageienkuchen gebacken. Und sein Psychiater schenkte ihm einen Zettel. Aber dazu später mehr. Es war kalt und grau an diesem Tag, als er die Klinik verließ. Berlin im November halt. Aber Alexander, der hatte Frühlingsgefühle. Ihm kam es so vor, als stünden ihm tausend Wege offen, als würde das Leben neu beginnen, als wäre er gerade aus dem Koma erwacht, hätte erstmal eine Handvoll Ecstasy-Pillen gegessen und dann 10.000 Euro mit einem Rubbellos gewonnen. Okay, das ist etwas übertrieben. Sagen wir, er fühlte sich gut. Und das, obwohl sicher nicht alles perfekt war in seinem Leben. Er würde die anderen aus der Klinik vermissen. Und dann war da die Angst, dass die Depression wiederkommen könnte. Doch nun wusste er ja, was in diesem Fall zu tun war. Auch hatte er sich während seiner Klinikzeit von seiner neuen Freundin getrennt, was ihn total traurig machte, aber eben nicht mehr depressiv. Er konnte trauern und trotzdem glücklich sein. Darüber etwa, seine Kinder wiederzusehen, sie in den Arm zu nehmen, einkaufen gehen zu können, ohne durchzudrehen, Freunde einzuladen, Pläne zu machen. Natürlich klappte nicht alles sofort, was Alex sich in der Klinikzeit vorgenommen hatte. Viele Dinge lernt man eben nicht auf Anhieb. Man gewöhnt sie sich langsam an, wie zum Beispiel auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und regelmäßig Me-Time einzuplanen. Alex hat sich zum Beispiel angewöhnt, einmal in der Woche zur Maniküre zu gehen. Einfach, weil es ihm gut tut, weil es ihm Zeit zum Nachdenken gibt und das Gefühl, etwas für sich zu tun. Eine weitere Sache, die Alex erst lernen musste, seine Probleme nacheinander anzugehen, statt vor dem gigantischen Problemhaufen zu stehen und nur zu denken, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Weil man glaubt, man müsste jetzt sofort die eine Lösung für alle Probleme finden. Den einen Zauberspruch, mit dem sich der ganze stinkende Haufen weghexen ließe. Eine Therapeutin hatte ihm dazu geraten, sich vorzustellen, seine Probleme seien alle hübsch verpackt wie Geschenke. Immer, wenn er sich nun imstande dazu fühle, könne er eines der Geschenke auswählen. Ein großes, mittleres oder ein kleines. Je nachdem, wie viel Energie er gerade hatte und es dann langsam aus- bzw. anpacken. Eines der größeren Problempräsente war die Beziehung zu seinen Kindern. So eine Depression verändert einen Menschen. Lange Zeit war Alexander nicht wirklich anwesend gewesen. Er hatte funktioniert, ja. Er hatte Torten gebacken, Brote geschmiert, nachts um vier die Musik ausgemacht. Aber er war nie wirklich zu 100% präsent gewesen. Das wollte er nun nachholen. Und es gelang. Er konnte wieder zuhören, helfen, rumblödeln und auch streiten. Er schaffte es sogar, einen Familienurlaub zu organisieren. Das mit dem Urlaub hatte er eigentlich schon seit Jahren vorgehabt. Allerdings hatten ihn seine Ängste und sein Perfektionismus immer wieder daran gehindert. Er war zum Beispiel überzeugt davon gewesen, man müsse mindestens 12 Monate vorher ein Ferienhaus buchen, sonst seien die guten Häuser alle weg. Doch die Suche war kompliziert und langwierig. Das perfekte Haus durfte zum Beispiel keinen Pool haben, weil sonst ja eines der Kinder nachts aufstehen und in den Pool fallen könnte. So wurden dann aus 12 Monaten schnell 11 und dann 10. Und Alex dachte sich, na klasse, jetzt können wir das eh vergessen. Und damit war der nächste Sommerurlaub geplatzt. Doch im Juli 21 schaffte er es. Nach Kreta sollte es gehen. Am Abend vor dem Abflug fing Alex mal wieder an zu katastrophisieren. Doch statt sich wie früher seinen negativen Gefühlen hinzugeben, fragte er sich, wovor er eigentlich Angst hatte. Ganz konkret, davor, dass sie irgendwas Wichtiges vergessen könnten zum Beispiel. Diese Übung half ihm dabei, ruhig zu werden. Denn einer konkreten Angst kann man mit einer konkreten Lösung begegnen. Wenn was fehlt, kaufen wir es eben neu. Am Ende lief die Reise perfekt. Die Sonne schien, alle hatten, was sie brauchten, niemand fiel in den Pool und wenn die Kinder von der Kinderfrau betreut wurden, konnte Alex ausschlafen, in der Sonne liegen, braun werden oder in seinem Fall eher karmesinrot und er konnte schwimmen gehen. eben einfach mal entspannen. Es war Sommer und Alex war gesund. Was ein Happy End, oder? Ach ja, und weil ich es euch versprochen hatte, auf dem Zettel, den sein Lieblingspsychiater ihm gegeben hatte, stand übrigens ein Spruch, der an ein Zitat des großen deutschen Nachkriegskomikers Heinz Erhardt angelehnt war und der zu Alexanders neuem Lebensmotto werden sollte. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst.